dich einfach ein. Mehr Streams, mehr Likes, mehr Shares, mehr Girls, mehr Sales mit Fame, kauf dich einfach ein. Sunnerwear, sei fair, meld dich bei der Feuerwehr, sei nur halb so alt wie dein Mehl. Oder kauf dich einfach ein. Einfach ein. Hauke und Daniel machen's für umsonst. Hauke und Daniel gratis und for free. Hauke und Daniel, ein Apfel und ein Ei. Spotify, kauf dich ein. Ein.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Folge 224 am 25.07.2024. Daniel Hötmann und Hauke Horaz sitzen gemütlich an einem Montag, für euch natürlich Donnerstag, in der Hebebühne und haben ein paar Themen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen mitgebracht.
Okay.
Die großen Themen können wir erstmal beiseite schieben. Hallo, sag erstmal Hallo. Ich will jetzt einfach nur sagen, es ist geschafft. Joe Biden hat abgedankt.
Ja, das, das habe ich auch.
Joe Biden hat abgedankt und bevor wir über die wirklich wichtigen Sachen reden können, ich weiß, dass es halt passieren wird. Es wird schön im ehemals Volksparkstadion, jetzt Allianz Arena, wird Taylor Swift verkünden, dass sie antritt für
Demokraten. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, wenn sie das machen würde, würde die Frau gewinnen. Safe. Die würde safe gewinnen. Wirklich.
Taylor Swift ist die neue US-Präsidentin.
Ja. Und die würde es nicht schlechter und auch nicht besser machen als Joe Biden, sind wir mal ehrlich. Aber
würde der Swift-Faktor ein bisschen mit reinkommen.
Ja, würde ich auch sagen.
In jede Verhandlung.
Er hat jetzt seine Vizepräsidentin nominiert, richtig?
Ich habe es noch nicht. Ich weiß nicht. Kann ich die nicht? Doch, er hat sie nominiert?
Er hat sie vorgeschlagen und sie wird auch unterstützt von ganz vielen, ich glaube von allen Demokraten. Demokraten sind es, ja? Sind Demokraten?
Ja, es sind Demokraten.
Genau, es sind Demokraten. Und die wird es dann halt anscheinend machen. So, und Trump hat sofort getwittert, oh, die Olle mache ich noch schneller weg, als ich den Biden wegmache. Und ich so, okay, alles klar. Also wer Hulk Hogan, apropos, ich möchte bitte, dass wir Hulk Hogan ab jetzt canceln. Ich möchte bitte, dass jeder, der noch...
Hast du das etwa auch in deine Timeline gespielt bekommen?
Kann der alte Mann...
Auf irgendeiner Wahlveranstaltung steht der, ich wusste gar nicht, dass Hulk Hogan noch lebt.
Na ja, klar.
Aber ich habe ihn geliebt.
Natürlich.
Jedes Kind hat Hulk Hogan geliebt. Falls ihr nicht wisst, wer Hulk Hogan ist, Hulk Hogan ist eigentlich im Prinzip das Urgestein des WWF. Nee, das
WWF. World Wrestling Federation.
Ja, die haben ja auch so viele. Wrestling. Ist auf jeden Fall Wrestling. Und wir haben ihn geliebt in seinen Cameo-Auftritten beim A-Team. Und es war eigentlich der Dude.
Ja.
Für uns, also wenn jemand männlich, dann Hulk Hogan.
Und wenn ich nachts aufgestanden bin, um das auf Tele 5 zu gucken, dann wegen Hulk Hogan. Und wegen dem Undertaker.
Und Hulk Hogan hat für sich jetzt entschieden, wirklich.
Ich mach mich mal richtig zum Horst.
Geh auf eine Wahlveranstaltung von Donald Trump und reiße mir mein Shirt runter, lasse meine Bizeps sprechen und breche mich aus für den einzig wahren König von Amerika. Und das ist Donald Trump. Und das war unfassbar peinlich.
Ja, also bitte jeder, der noch ein Hulk Hogan-Shirt zu Hause hat, bitte zerreißen Sie dieses und schmeißen Sie dieses.
Es ist ungefähr so viel, also man könnte sich auch ein Donald Trump-Shirt anziehen.
Das ist das Gleiche, ja.
Es ist ungefähr das Gleiche.
Ja, es ist das Gleiche.
Also wer sich so...
Ja.
Ach,
ganz
schwierig, toxische Männlichkeit. Und da bin ich auch schon...
Bei
toxischer Männlichkeit, da bin ich auch schon ein bisschen bei meinen Themen, bei dem, was ich letzte Woche erlebt habe. Fangen wir erstmal an. Ich war letzte Woche auf dem Deichbrand-Festival.
Habe ich gesehen.
war ich für einen Donnerstag da. Mhm. Hab alle meine Lieben besucht. Es verbindet mich so ein bisschen mit dem Deichbrand-Festival einfach, weil alle, die da in leitenden Positionen sind, die kenne ich seit die, weiß ich nicht, 15, 16, 17 mhm. sind. Seitdem ich mit meiner allerersten Band irgendwo in Hemmoor auf so einem Local Heroes gespielt haben und den haben die damals schon mit organisiert und jetzt sind das die Leute, die halt hinter dem Deichbrand stehen und man kennt sich und man hat sich, man hackt sich. Ich bringe denen halt immer lecker Ingwer-Schnaps mit und dann ist das schon irgendwie wie so ein, ist ein Familientreffen mhm. so. Und dann war ich auch bei Jefa in in diesem Bereich, wo sie diese Jefa-Bühne haben, diese kleine Bühne, mhm. wo am Anfang am Donnerstag eigentlich von 17 Uhr bis 0 Uhr performt wird. Habe ich tolle Bands gesehen, mhm. habe John Coffin gesehen, war fantastisches Konzert. Dann habe ich die Dream Nails gesehen.
Mhm. Gute Band.
Unfassbar, ja, kannte ich vorher nicht.
Ja, super Band.
Die sind beim Grand Hotel von Kleve.
I know.
Weißt du, wer sie gefahren hat?
Nee.
MC Fitty, sage ich halt immer, aber hier Grilly Flash.
Ach Quatsch, Grilly hat sie gefahren.
Hat sie gefahren.
Ja,
ja. Grilly hat nur gesagt, irgendwann kam ein Anruf vom Label. Ey Grilly, hast du was vor? Ja, nee. Ja, schnapp dir ein Auto, hol die Ladies vom Flughafen ab und fahr die mal eben kurz zum Deichbrand.
Das machst du aber umsonst für ein bisschen Essen und Trinken auf dem Deichbrand, mein Hase, ne?
Ich glaube, das hat er auch genauso gesagt.
Natürlich, klar. Auf jeden Fall, sonst hätten sie irgendjemanden genommen, der halt Kohle dafür nimmt. Wen haben wir denn bei uns, der Bock auf Bier und Essen hat? Grilli!
Grilli! Habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe ja mitbekommen, dass der ja auch noch vor kurzem eine Platte eröffnet hat, seine Heavy-Metal-Platte. Mhm. Und was da für Features drauf mhm. sind. Der hat krass, ein Feature, ne? Mit Rott, mhm. mit Bela B. Mhm. und mit Matzen. Hier, ja. Wie heißt er? Sebastian. Und trotzdem war der, ich habe ihm angesehen, dass er mehr erwartet hätte von mhm. dieser Platte.
Okay.
Aber da habe ich ja auch gesagt, ja, sobald du anfängst, jetzt dich mit irgendetwas Musikalischem gegen etwas, also
Nische
zu mhm. stellen, mhm. wird dich, zumindest erstmal auf Spotify, wird die nicht wissen, wo die dich einsortieren können. Aber Spotify ist auch ein Thema. Aber bleiben wir erstmal bei toxischer Männlichkeit, bei den Hulk Hogans des Dorfes. Mhm. So. Was mir aufgefallen ist, was ich ja toll finde, ne, auch alle haben jetzt Awareness-Konzepte. Mhm. Viele denken darüber nach, egal auf in welchen Größen der Veranstaltung, gibt es ein Awareness-Konzept. Irgendjemand ist da und sagt, ey, wir brauchen eigentlich im Prinzip doch ein Awareness-Konzept. Und das finde ich erstmal gut. So, jetzt haben wir aber eine Situation, dass du so ein großes Festival hast, so mit 60.000 Leuten, da brauchst du ja auch ausverkauft, da brauchst du ja auch viel mehr Leute, die sich in dieser Bubble der awaren Leute halt versammeln, weil die Masse ja groß ist und auf einmal wird es halt ein Job, das kann jetzt nicht mehr, da können jetzt nicht mehr…
Heidi und Rita aus dem Dorf das machen.
Können das nicht mehr machen, sondern das machen halt ganz viele. Und ich hatte dann so folgende Situation. Also ich hatte mehrere Situationen, aber ich sag mal nur eine. Es ist 0.30 Uhr. Die Stimmung kocht über, alle hatten richtig Bock im Jeverzelt. Geladene Gäste, aber da wurde auf die Nebelmaschine gedrückt und da wurde das Jefa verteilt. Und dann kam eine Person in dieses Jefa-Zelt und man hat dann so richtig gemerkt, leicht angetrunken, dass die sich explizit junge, angetrunkene Girls herausgesucht hat, um anzukommen und zu sagen, na, willst du ein Einmal-Tattoo haben?
Mhm.
Und bevor überhaupt ein Ja oder ein Nein gekommen ist, wurde sich dann der Arm genommen dieser Person und dann, ich kann dir auch ein bisschen auf den Arm spritzen. Mit diesen Worten wurde dann so ein Behältnis rausgezogen, Zerstäuber mit Wasser.
Ja.
Und dann wurde halt so mit diesen Worten, ich kann ja auf den Arm spritzen, auf den Arm gespritzt. Und dann wurde halt einmal Tattoo genommen und dann so richtig langsam und leicht immer drüber gewischt. So, weißt du,
finde ich jetzt schon unangenehm.
Richtig, richtig super unangenehm.
Also, bevor du gesagt hast, dass er sie angepackt hat, fand ich es schon unangenehm, wenn ich ehrlich bin. So, was ist das für ein Scheiß?
Und das ist auch bei einer Bekannten von mir passiert, mit der ich dann da gewesen bin. Und die war erstens hat sie was getrunken gehabt, zweitens ist die sowieso nicht so
picky, sagen wir mal.
Nicht so picky und wurde auch ein bisschen in der Form überrumpelt. Und hat das machen lassen. Und ich gucke halt einfach nur so auf sein Handgelenk und meine so, ey, du hast doch ein Awareness-Armband um.
Das, ach, hör auf.
Ja, du hast doch so ein rosa Awareness-Armband um. Oh. So, also das, was du hier gerade machst, ist ja relativ grenzüberschreitend.
Das ist komplett das Gegenteil von Awareness, Alter. Was ist das denn?
Und dann meinte er nur so, ey, ich bin von der Feuerwehr, wir sind aus Prinzip aware. Und es hat sich alles geekelt. Und er meint so, ja, hab dich nicht so, ich weiß nicht, ob er hab dich nicht so gesagt, ja, aber ja. Hier, jetzt kriegst du erstmal ein schönes Tattoo am Hals von mir. Und packt mich dann halt so am Hals. Ich so, Alter, nein, nimm deine Finger weg. Ja, ey, komm, jetzt hier ein kleines Tattoo. Nein, habe ich gesagt. Nein, verstehst du das? Nein. So, ja, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt hier anstellst. So, weil das alles, was du halt gerade machst, halt mega grenzüberschreitend.
Völlig.
Super grenzüberschreitend. Krass. Und dann habe ich gedacht so, in der Form, wer denn jetzt gerade reinkommt, ist Ole!
Ole, also ihr kennt Ole ja alle, der war ja auch schon mal bei uns im Podcast und so und Ole ist ein heißer Typ. Und Ole, guck mal, was ich trinke. Ole. Oh. Ole.
Keine Schleichwerbung.
Machen wir. Ich trinke einen Red Bull, Ole. Das ist irre.
Der erste Energy Drink seit Jahren.
Ich brauch den. Hallo, mein Schatz.
Hab ich jetzt viele Videos davon geschickt?
Hallo, schön, dich zu sehen.
Wir machen jetzt hier eine kleine Unterbrechung, oder Ole da ist.
Wir machen danke, mein Schatz. Danke.
Oh, du riechst fresh.
Der gute Riecher.
Ja, der frisch gewaschen ist er. Ja, aber ist er ekelhaft.
Jetzt, genau, und sagen wir mal noch, es sind so ein, zwei Situationen mit Freundinnen passiert. Nicht mit Leuten vom Awareness-Team, aber mit Leuten, die in der Seku, die in der Seku gewesen sind, mit solchen Sprüchen so, du darfst ja wahrscheinlich nur hier rein, weil du mit dem Sänger geschlafen hast.
Wow.
Und dann habe ich mir auch so gedacht, so, Alter.
Okay.
So, klar, du hast so ein riesengroßes Festival und du brauchst halt ein Awareness, du willst halt ein Awareness-Team haben. Aber es irgendwie, wenn du dann solche Leute in deinem Awareness-Team hast, dann geht das, finde ich, halt voll nach hinten los.
Also das Problem, was da einfach ist, genau was du sagst, ist, du hast halt die falschen Leute in deinem Awareness-Team. Also wenn du die Feuerwehr XY-Spelle als Awareness-Team hast, ist da schon irgendwo ein Fehler drin. Dann, wenn du Securities hast, die solche Sprüche machen, solltest du dir halt selbst überlegen, was für ein Security-Unternehmen du da hast, beziehungsweise welche Dienstleister du da hast. Das wäre also ganz ehrlich, hätte ich solche Sprüche mitbekommen, ich hätte das safe sofort gemeldet, instant.
Ist es auch.
Also auf jeden Fall, also, das sind Sachen, die überhaupt nicht klar gehen. In keinster Art und Weise.
Also Mr. Tatütata, Feuerwehrmann, weil der wollte mir nämlich eine Tatütata-Tattoo raufmachen.
Ja.
Das habe ich auf jeden Fall weitergegeben. Ich habe gesagt, vielleicht solltet ihr euer Briefing nochmal ansprechen, was es eigentlich bedeutet, in einem Awareness-Team zu sein. So, ganz einfach. So, und vielleicht halt auch, dass die Menschen, die da halt drin sind, ich stand da genauso mit offenem Mund, wie du jetzt da gerade stehst und war so angeekelt und habe einfach nur gedacht, so Digga, was ist jetzt dein Auftrag? Richtig. Vor allen Dingen, weil du da ja auch, dass da halt eine Person oder zwei Personen dafür zuständig sind, dass dann das wiederum auf das ganze Team fällt.
Naja, klar, natürlich.
Dann denkst du dir halt auch, ich muss ja nicht zum Awareness-Team gehen, wenn sich das Awareness-Team, Teile vom Awareness-Team sich halt genauso verhalten wie
kontraproduktiv verhält.
Wie jeder x-beliebige, besoffene, toxische Volltrottel.
Ja, natürlich.
So, und dann gehe ich doch erst recht nicht zum Awareness-Team.
Auf gar keinen Fall.
Dann gehe ich doch eher zu meiner Freundin und klage ihr mein Leid und es ist halt einfach echt scheiße. Ich finde es richtig scheiße.
Das ist eklig, aber wo wir bei Security sind, habe ich auch noch ein Ding, was mir in den letzten Jahren auch so aufgefallen ist, dass wenn du als Produktion auf einem Festival bist, so, und dein Künstler, nee, deine Künstlerin, Künstler haben das Problem, glaube ich nicht, deine Künstlerin muss vom Backstage aus zur Bühne, weil sie auftreten muss, so, und zu 90% haben die Leute dann erstmal keinen Backstage-Pass dabei. Ist so, weil man ein Kostüm anhat, weil man sich fertig gemacht hat, bla bla bla. Und es sind ja immer Leute um die Person herum, die halt Pässe haben und die den halt dann zur Bühne begleiten. Und ich finde, wenn ein Security-Mensch vor der Bühne steht und aufpassen soll, dass da keine Leute raufkommen, ist das natürlich erstmal eine richtig gute Idee. Aber wenn dann eine Person vor ihm steht mit einem Mikro in der Hand, mit einem Bühnenoutfit, mit In-Ears in den Ohren und sie sieht halt aus, als würde sie jetzt auch gleich da auf der Bühne spielen, ist dieses Ding, lass sie bitte einfach durch. Vor allem, wenn drei Leute sagen so, ey, wir spielen jetzt so. Und dann ist das Ding, dass ganz, ganz viele Securities diese Person direkt anpacken. Direkt. Also wirklich an der Schulter, am Arm, keine Ahnung wo, und sie festhalten wollen. Und das ist mir jetzt in den letzten 2-3 Jahren nach Corona extrem aufgefallen, dass das wahnsinnig Überhand nimmt. Das hatten wir jetzt am Samstag, waren wir beim Oben ohne Festival in München mit Esther Graf, und da ist uns das mehrmals passiert. Also es ist nicht zum Anfassen gekommen, weil ich halt immer daneben stand und immer sofort gesagt habe, packst du die an, haben wir ein Riesenproblem gleich. Und dann wurde immer sofort geguckt, aber ich muss hier, ja, du musst aufpassen, ist ja auch völlig richtig, aber du hast sie nicht anzupacken. Weder sie noch mich, funktioniert so nicht, mach mal nicht, übergriffig, geht nicht so. Und das finde ich sehr strange, so, weil das halt bei männlichen Personen nicht passiert. Mhm. Absolut nicht. Ich wurde noch nie von einem Security, wenn ich schnell meinen Pass nicht gezeigt habe, noch nie angepackt.
So. Ja, kann natürlich aber auch sein, dass es situationsbedingt ist. Und dass es in dem Momentum einfach auch Glück ist.
Ja, kann vielleicht sein, aber ne, wie gesagt, mir ist es bei den weiblichen Künstlerinnen extrem aufgefallen und auch, dass mir das auch die weiblichen Künstlerinnen erzählt haben, dass das halt tatsächlich Überhand nimmt, dass man wirklich ständig angepackt wird. So, und das finde ich halt sehr strange. Und hinterher pfeifen. Da habe ich auch einen kurzen kleinen Anfall bekommen. Ich wollte wieder zur Bühne hin und der Security-Mensch stand halt irgendwie so gefühlte 50 Meter neben dem Zaun und hat halt irgendwie, weiß ich nicht, telefoniert. Und ich denke mir halt so, okay, Alter, du machst deinen Job nicht, also gehe ich da jetzt durch. Und bin halt beim Durchgehen, habe ich halt zu ihm geguckt und habe halt so meinen Pass hochgezeigt und bin halt durch. Dann hat er gesehen, dass ich da durch bin, ist er hinter mir her, hat so zweimal hinter mir hergepfiffen und dann so, ey! Dann bin ich umgedreht und gesagt so, Alter, pfeif mir nicht hinterher, ich bin kein Hund. So, Alter, was ist falsch bei dir? So, aber habe ich eine Leine um den Hals oder was? Und er so, ja, kannst du nicht einfach durchgehen? Ich so, ja, dann mach deinen Job, Alter, stell dich dahin, wo du stehen sollst und fang nicht an zu telefonieren. Ganz einfache Nummer, aber pfeif mir nicht hinterher. Bei Hinterherpfeifen kriege ich die Krise. Das ist richtig, schlimm. Man pfeift keinen Menschen hinterher, macht man einfach nicht. Das finde ich ganz schlimm. Hinterher pfeifen ist ganz kacke. Hinterher rufen, hinterher schreien ist mir scheißegal. Aber hinterher pfeifen funktioniert nicht. Nee, finde ich richtig. Das finde ich richtig. Aber wie nennt man das denn? Richtig
unangenehm.
Unangenehm und unangebracht. Und man ist doch kein Hund, Alter. Mal ehrlich, pfeifst doch nicht.
Ja, es ist so ein bisschen von oben herab.
Das ist komplett von oben herab. Wirklich, komplett. Ganz schlimm. Zurück zum Deichbrand. Hast du noch mehr Konzerte gesehen? Oder hast du nur die zwei gesehen?
Ich habe mich besonders halt über Dream Nails gefreut, um die zu entdecken. Dann habe ich mich gefreut, dass John Coffin halt gespielt haben.
John Coffey im Übrigen.
John Coffey. Man hat mir gestern gesagt, das wird John Coffin ausgesprochen.
Auf keinen Fall, John Coffey.
Ja? Okay. Jetzt weiß ich nicht, wen ich glauben soll.
Mir, weil wir die ungefähr 15 Mal in der Astra-Stube gemacht haben.
Also ich fand bei beiden Konzerten relativ traurig, dass so wenig Leute da waren.
Das habe ich nicht nur auf deinem Video gesehen, sondern auf mehreren Videos gesehen.
Also ich habe ganz viele Menschen um mich herum gehabt, die ich alle kannte.
Ja.
Wie zum Beispiel halt auch Jan, der halt auch beim Merch gewesen ist und meinte halt auch so, das ist das einzige Konzert, was mich jetzt hier an diesem Wochenende interessiert. Es sind gefühlt nur 60 Leute da. Und ich habe mich auch gewundert, weil ich gedacht habe, diese Band wäre auch durch diesen viralen Becherwurf größer geworden. Das war mal. Was mir dann aber auch wieder bei Dream Nails aufgefallen ist, auch das auf einem musikalischen, richtig hohen Niveau. Super coole Truppe, drei Mädels. Weiß ich nicht, irgendwo zwischen Hole und The Last Dinner Party. Und trotzdem, das waren so die zwei besten Konzerte auf der Jeferbühne, wo trotzdem kein Interesse geherrscht hat. So.
Ja.
Fand ich dann irgendwie schade. So, ja, aber dann waren halt noch 3 Meter Feldweg da und dann waren die ganzen Punks da und dann war es halt voll, ja. Aber über die zwei Konzerte habe ich mich besonders gefreut und das war halt auch einfach. Ich sehe die großen Hauptbühnen und denke mir halt einfach, Gott sei Dank bin ich morgen da, ich habe eigentlich gar keine Lust.
Oh, da waren sehr, sehr viele Bands, die ich mir sehr, also die Videos, die ich gesehen habe von den Tagen, das war schon geil, da waren schon sehr, 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 sehr coole Künstlerinnen und Bands.
Da waren schon coole Sachen da, aber was mir halt aufgefallen ist, da habe ich auch jetzt am Wochenende mit jemandem gesprochen, wenn du das mal siehst, was auf den Hauptbühnen spielt, ich mache mir kurz den Timetable auf, Deichbrand. Also nichtsdestotrotz, ich mag das Deichbrand total gerne und ich mag die Leute, die dahinter stehen. Aber ich finde es vom Booking her interessant. Programm-Updates, wo sind sie? Timetable. Oh mein Gott, wie viel haben die denn gepostet in dieser Zeit? So, wollt ihr mich verarschen?
Ja, die hatten halt ein bisschen was zu tun.
Also
3 Tage Festival, 4 Tage Festival, mein Freund. Donnerstag bis Sonntag. Da kommt einiges an Content zusammen.
Also, mir ist aufgefallen, es gab im Prinzip nur eine Handvoll internationaler KünstlerInnen, die auf dieser großen Bühne
das
gespielt
stimmt.
haben.
Es waren sehr viele deutsche Künstler da. Ja, das
ja, nicht nur sehr viel, sagen wir, ja, ja. Sagen wir 95% ja. aller Acts, die da gespielt haben, waren deutsche Künstler.
Weil es auf dem Deichbrand funktioniert.
Ja, weil es auf dem Deichbrand funktioniert, ja. Aber ich fand es irgendwie, sagen wir so, mir fehlt dann da so ein wenig die musikalische Vielfalt. Mhm. Also so, was fällt dir ein? Oder was, wenn ich höre, also Scooter und Tokyo Hotel und was war noch da?
Nina Chuba, Iki Mills, Hartmann.
Ja.
Es war sehr, sehr viel von diesen gerade richtig angesagten deutschen, weiß ich nicht, Techno-Bums. Tanzbahn-Zeug, so, weißt du, so ein bisschen Rappy, so ein bisschen Elektrobeats drunter geknallt und dann funktioniert das schon. Da war schon sehr, sehr viel dabei. Und halt auch sehr viel, was gerade auf TikTok halt funktioniert, so Zartmann zum Beispiel.
Genau.
So.
Wahrscheinlich gehöre ich jetzt auch zu der Generation, wie damals, als auf dem Hurricane dann Imes Bush und sowas gespielt haben und die gesagt, jetzt wird das hier auf einmal zu einem Hip-Hop-Festival. Wie kann das denn sein? Das Hurricane war doch mal ein Indie- und Rock-Festival. Und auf einmal spielen Dynamite Deluxe, genau, das war das Ding. Ja. Auf einmal spielen Dynamite Deluxe da und alle haben die ausgebuht und haben mit Bier nach denen geworfen, weil das ist doch das Hurricane. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach gerade, dass ich drauf gucke und denke halt einfach so, ja, keine Ahnung, ist mir, also Kings of Leon reicht mir dann halt nicht. Dann naja. gehe ich lieber zu einer kleinen Bühne und freue mich dann über solche Bands wie John Coffey und Dreamnails, aber egal, wir waren ja wieder bei den Security-Leuten, weil, wo ich noch mit dir reden wollte, war, meine nächste Seko-Begegnung war am Samstag, denn die Georg-Elser-Halle hat aufgemacht. Richtig. Und die Georg-Elser-Halle ist die neue Perle 50 Meter über dem Hamburger Himmel, nämlich auf dem Bunker, der sowieso begrünt worden ist, gibt es jetzt eine Location für 2200 Leute.
Im Prinzip.
Auch das ist gefährliches Halbwissen. Ich habe vom Flurfunk nur gehört, es dürfen 10 Veranstaltungen im Jahr gemacht werden mit
irgendwie
2200
roundabout,
Leuten.
Roundabout. Und sonst dürfen sie, glaube ich, 1,5.
Und da wurde nämlich eingeladen.
Richtig.
Und man hat nämlich gesagt, kommt vorbei, nehmt den kilometerlangen Weg nach oben auf, weil das...
Wie kommt man denn da hoch? Erzähl doch mal.
Also, du kennst ja normalerweise zum Übel und Gefährlich, gibt es ja den Weg in den Bunker hinein, rein in den Fahrstuhl, ja. Hoch nach oben, ja. Und du kannst ja auswählen, ob du die 3 Stockwerke nach oben läufst oder nicht. Aber um den Bunker herum wurde jetzt in langer Arbeit eine begrünte Treppe gebaut. Mehr wie so ein Bergpass.
Okay.
Also es ist keine Treppe, sondern es ist wie ein Bergpass.
Okay.
Da gibt es viel Begrünung, da gibt es viel Aussichtsplattform, Radau. Und man kann diesen Weg halt, an der Seite kann man den so hochgehen. Mhm. Da gibt es ein Eingangsbereich, der gesichert worden ist mit so Drehtüren, aber mit diesen Metalldrehtüren,
ja,
die du halt irgendwie kennst,
ja.
Die entweder, ja, irgendwie, na, beim Flughafen nicht, aber nee, halt, man hat so das bisschen.
In Schwimmbädern früher.
Ja, genau, ja. So wie in Schwimmbädern. Mhm. Und davor ist nämlich die Seko, die darauf achtet, dass in deinen Taschen keine Stifte sind, weil das war meine nächste Begegnung mit der Seko. Der wollte dann halt meinen kleinen Bag kontrollieren und ich hatte in meinem Bag ein Edding und ein normal, also was ich halt.
Alter Graffiti-Künstler.
Ja, weil ich halt
immer
nichts Besseres zu tun habe, als heute mit meinen 42 Jahren nach oben zu gehen und dann ein fettes Tag irgendwo hinzumachen.
Hauke war hier.
Richtig. Er meinte halt einfach ganz schon, kann ich in die Tasche gucken? Ich so, ja. Also, und dann mache ich halt meine Tasche auf und dann greift er halt in meine Tasche halt rein und nimmt sich sofort die Stifte raus, die müssen hier bleiben. Ich so, ey, das darfst du nicht. Was darfst du nicht? Du darfst nicht in meine Tasche greifen. Du musst mich vorher fragen.
Ja.
Und er meinte so, was willst du? Ich so, du musst mich vorher freundlich fragen, ob ich...
Ja, oder halt auch nicht freundlich, aber er muss
ja, fragen. Ja, aber er muss halt einfach fragen, er muss halt einfach fragen, ob er in meine Tasche gehen kann und meine Tasche durchsuchen kann. Das, du kannst dich da einfach mit deinen Händen reinpatschen und so mal gucken, was hier alles da ist. So, du kannst es mich machen lassen, aber
und
du darfst nicht einfach...
Und er kann außen abtasten. Das darf er ohne
das
zu
darf er, das darf er auch. Mhm. So, und der war dann so, was willst du jetzt eigentlich? So, ich sag dir halt einfach nur, was, wie dein Job richtig funktioniert.
Oh, sehr gut, ganz richtig. Soll er weiter sagen, ich bin Nazi. Geil.
So, und wie gesagt, wenn es dich glücklich macht, kannst du die gerne behalten, aber die will ich nachher wieder haben. So, ich komme nachher und hole mir die ab. Sei gewiss. Ja, klar. Ja, gut. Gut, dann ist das ja ganz klar. Und dann sind wir diesen Weg nach oben gegangen. Natürlich waren alle gepisst, weil es war ja gefühlt 30 Grad. Ja. Und dann in der Sonne musstest du dann diesen Bergpass hochlaufen. Ja. Und ich habe keine, ob das jetzt 800 Meter sind, die du da laufen musst. Aber ja,
das ist schon
ein bisschen. Du musst ja quasi gesehen, eins, zwei, drei, einmal um den Bunker herum.
Ja, ja, genau.
So.
Gefühlt. Ja.
Gefühlt einmal um den Bunker herum. Und das ist, ich glaube, das sind so 600 bis 800 Meter. Musst du halt nach oben laufen.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich brauche nicht so viel. Meine BegleiterInnen haben ein bisschen länger gebraucht.
Also 10 Minuten bestimmt?
Ja, 5 bis 10 Minuten. Ja. Ist glaube ich, so der Weg.
Nach
oben.
Ja, ja,
ne,
nach
du,
oben.
Aber
ja,
du bist ja auch so die
unten
ganze
kannst ja springen.
Du bist ja auch so. Und dann, wenn du erstmal nach oben gegangen bist, hast du ja diesen großen Blick einfach über Hamburg und kannst ja erstmal gucken, wie der Dom aufgebaut wird.
Durftest du den Rasen betreten? Nee, ne? Der Rasen war gesperrt, ne? Der Rasen ist gesperrt zurzeit.
Welcher Rasen ist gesperrt?
Oben auf dieser Außenseite.
Nee, ganz oben, ganz oben waren wir gar nicht. Okay, also ganz oben habe ich mich noch nicht hingetraut. Wir waren ja nur zur Halle, die ist ja in der Mitte davon.
Okay.
Aber du bist ja erstmal beim Rumgehen und kannst ja erstmal ein bisschen gucken, dann kannst du ein bisschen auf das Millerntor-Stadion gucken, dann kannst du ein bisschen rüber auf die Schanze gucken und du bist eigentlich eher, verbringst du die Zeit damit, so ein bisschen zu gehen, aber auch ein bisschen zu gucken, weil das auch wirklich schön ist. Und dann bist du in die Georg-Elser-Halle gekommen und dann hast du da einfach eine große Turnhalle. So, das ist, also es ist eine große Turnhalle und es gab nicht Häppchen und Drinks umsonst. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, ich dachte, es gibt Free Drinks und Häppchen. Aber irgendwie waren auch relativ wenig Leute aus der Branche da.
Das habe ich auch, Hauke hat mir gerade ein Video gezeigt, das sah vom NDR, glaube ich, das sah auch so aus, als wären da sehr viele Nachbarn gewesen.
Das wurde ja auch beworben,
das wusste ich ja gar nicht. Ja, ja, mit Nachbarn und so,
Also es gibt diesen Typen von Jung von Matt. Der so Reels macht und nochmal Werbung, Plakatwerbung aufdröselt und man sagt, warum diese Plakatwerbung gut ist und warum nicht. Und der hat vor kurzem auch die Werbung von diesem Event, auf dem ich gewesen bin, aufgedröselt, wo so ein Bild ist vom Bunker, von der Hälfte des Bunkers und da steht irgendwie drauf, Soundcheck, Geheimkonzert, Besuch. Mhm. So, und das war's dann irgendwie. Und wo er dann einfach meinte so, also ihr macht halt ihr Werbung für ein Geheimkonzert, aber dann ist es doch nicht mehr geheim und man weiß überhaupt gar nicht, worum es hier eigentlich geht. Und ich weiß auch nicht, wie man sich darauf bewerben konnte, da hinzugehen. Es haben halt drei Acts gespielt und zwar einmal Frank Spilker, Sänger der Sterne, der selber von sich gesagt hat, eigentlich wollte er niemals so versacken und also so tief, wie heißt denn das nochmal? So tief fallen, dass er so tief sinken, dass er mit der Akustikgitarre irgendwelche Sterne-Songs auf der Bühne performt. Hat er gemacht.
Ja, klar.
Dann hat Dunja gespielt, kenne ich nicht. Und danach hat nochmal für eine halbe Stunde Disaster das, was zum Besten gegeben. Aber es war relativ leer. Also ich habe das Gefühl gehabt, so am Anfang zu Frank Spilker waren noch so zum Glotzen und Gucken, lass da 400 oder 500 Leute gewesen sein, maximal. Mhm. Aber die saß da, waren es, glaube ich, nur noch 200 Leute, die halt da gewesen sind. Und wie gesagt, wahnsinnig wenig aus der Branche. Ein paar Leute waren da, man hat sich ein bisschen so die Hand gegeben und hat sich das ein bisschen angeguckt. Und ich war jetzt, ich weiß nicht, also so, ihr merkt es ja da draußen, ne? So, das langweilt ja schon beim Zuhören.
Richtig gut. Das langweilt ja schon mal Zuhören.
Ja, und das einzige Highlight ist ein, was wirklich schön gewesen ist, dass Helmut Butzmann, Helmut Butzmann, ein älterer Herr, hat die Rede gehalten. Und es war jetzt nicht so ein klassischer Dressel oder Broster oder wer auch immer sich da halt gerade wichtig macht, sondern dieser in die Jahre gekommener Erzähler hat dann über Georg Elser, über das Leben von Georg Elser erzählt und über sein Attentat, was er der hat ja ein Attentat gemacht.
Auf Hitler geplant.
Genau. Nicht nur Hitler geplant, genau. Sondern ja, ja. Es ist auch passiert und er hat eine Bombe gebaut und die ist aber leider 13 Minuten zu spät hochgegangen.
Das ist aber nicht Stauffenberg. Ist das jetzt gefährliches Halbwissen, was Elsa gemacht hat?
Nee.
Es gab zwei Bomben, das wusste ich zum Beispiel
gar nicht. Es gab mehrere Attentate auf Hitler.
Ja, okay. Ja, das weiß ich, aber ich wusste nicht, dass Elsa auch eine Bombe hatte.
Und die hat er halt gebaut. Also nicht Helmut, sondern Georg. Und da hat er sehr fesselnd drüber gesprochen. Mhm. Also das fand ich, ich habe dann gemerkt, jetzt kommt so eine Geschichte. Und dann hat er, weiß ich nicht, angefangen, eine Minute zu sprechen und ich war voll drin. Mhm. Und das war irgendwie der schönste Moment. Und ich fand es ganz nice, dass die Saas da nochmal drauf eingegangen ist. Er findet es halt geil, dass, und was ich auch ganz cool finde, dass die Bude nach einem Antifaschisten benannt wird und jetzt nicht die Vielmann-Arena heißt.
Oder die Dressel-Arena oder die Broster-Arena oder Gott weiß was.
Ja.
So. Weil die beiden Herren haben sich ja dann am Donnerstag oder am Freitag, ich weiß gar nicht, wann es genau war, einer von den beiden Tagen.
Zum Vorsaufen getroffen,
weil ja die Sternbrückenclubs, ich finde es auch total gut, dass es jetzt in den Medien und überall heißt,
die Sternbrückenclubs.
Und im Endeffekt ist es halt nur das Footbro und die Beatboutique. Naja, egal. Macht mal, wie ihr denkt. Ich habe auch sehr viele Anrufe bekommen tatsächlich vom NDR, vom WDR, von der Mopo, von der Morgenpost, also alle, ob wir nicht ein Statement abgeben wollen, wie es jetzt bei uns aussieht und warum wir da nicht drin sind, bla bla. Auf jeden Fall war so sozusagen nicht die Eröffnung, aber wir zeigen euch mal, wie es aussieht in den Kasematten. Und da wurde halt zum großen Hallo eingeladen und dann durften halt ein paar BesucherInnen und die Presse durfte dann halt in die heiligen neuen Hallen des Fundbüros und der Beatboutique, die natürlich noch nicht in den richtigen Kasematten sind, also die hinter den Deichtorhallen, sondern das ist ein bisschen weiter rechts. Auf der rechten Seite sind nochmal kleinere Kasematten. Das ist sozusagen die Übergangslösung bis Ende 25 war es, glaube ich, ne? Ich glaube Ende 25, dann die richtigen Kasematten fertig sind, wenn wir jetzt das richtig verstanden haben. Ich meine schon. Und dann überlegen sie sich, ob sie halt nochmal umziehen wollen oder ob sie nicht umziehen wollen. So. Und ich sag mal so, die Sprüche von Dressel und von Broster, ey, also no offense und so, ne? Aber sich da wieder hinzustellen und dann wieder dieses Ding zu sagen, so ja, Clubs sind wichtig und wir brauchen die auch und wir brauchen nicht nur eine Elfie, bla bla bla. Ja, das ist richtig, es ist durchgekaut, es ist so lame. Es ist wirklich, denkt euch was Neues aus, bitte tut mir den Gefallen. Und tut nicht so, als ist jetzt alles gut, nur weil halt zwei Clubs jetzt gerade irgendwie da drunter sind und keiner weiß, ob das funktioniert oder nicht. 1 Million Euro hat der Bums gekostet. 1 Million Euro. hat halt die Stadt oder halt Sprinkenhof, weil das ist ja ein Sprinkenhof-Gelände sozusagen, das Sprinkenhof-Gebäude so, haben die da reingebuttert, um das halt irgendwie fertig zu machen und dann die Clubs natürlich auch nochmal Geld da irgendwie, ich weiß nicht wie viel, wurde ja auch ein bisschen gefördert, keine Ahnung. Ja, so, und dann ist das Ding halb fertig. Ich meine, das sah da aus wie als bei uns in der Astra-Stube, als wir alles rausgerissen haben. So sah das da aus. Das ist safe, ist einfach genauso aus. Und da kann man alles machen, aber naja, ich bin gespannt, wie das wird, weil wenn sich das Fundbüro dann dahin stellt und sagt, es ist so schön, dass wir jetzt hier sind und wie wir auch aufgenommen worden sind von der Nachbarschaft, ja, wartet mal noch 3-4 Wochen ab, bis ihr angefangen habt, da Techno-Veranstaltungen zu machen. Mal gucken, wie die Nachbarschaft das dann findet, wenn da draußen 500 Leute stehen und Party machen. Wir werden sehen, wie das dann funktioniert.
Nichtsdestotrotz wünschen wir allen Beteiligten,
wie gesagt, no offense,
viel,
ne?
Glück.
Auf jeden Fall.
Toi, toi, toi. Ja. Pf, 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 auf dem Rücken.
1, 2, 3. Dreimal auf Holz klopfen und
auf,
so.
Auf Holz klopfen. Ja. Aber auf Holz klopfen funktioniert ja nicht, weil du darfst ja nichts in die Wände bohren.
Stimmt. Obwohl, da weiß ich es nicht, ob du es da darfst. In den richtigen Kasematten darfst du es halt nicht.
Richtigen Kasematten darfst du nichts reinbohren.
Da darfst du nichts reinbohren. Da muss alles schwebend und stehend sein, sozusagen. Da, wo die jetzt drin sind, kann ich es dir nicht sagen.
Das kann ich auch nicht sagen. Aber trotzdem, man kann ja auch mal gucken. Also, wir sind jetzt ja auch ein bisschen großkotzig, weil wir ja auch abgelehnt haben, da hineinzugehen, muss man ja auch sagen. Wir haben ja gesagt zuerst mal, nee, wir möchten das ja nicht, mhm, und können jetzt von außen drauf gucken und halt auch ein bisschen labern und lästern. Mhm. Und trotzdem ist es so, mal zu gucken, hey, wenn es funktioniert, dann, ey, nehme ich das auch alles zurück oder nehme ich alles zurück, was ich vorher gesagt habe im Sinne von, nee, das kann nicht funktionieren, nehme ich alles zurück, sage einfach, nee, sorry, dumm.
Klar. Auf jeden Fall.
War dumm, weil entschuldige ich mich jetzt dafür, dass ich da so gegen gewettert habe.
Wir beide gehen auch hin, ne?
Wir beide gehen da in die Tüte.
Also ernsthaft jetzt, also wenn Eröffnung ist, gehen wir beide auf jeden Fall hin.
Natürlich, ich will mir das doch einfach angucken. Ja. Wir wollen uns das beide angucken.
Ja, und dann wieder lästern können. Nein. Ey, Leute, versteht uns bitte nicht falsch. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, es gibt kein böses Blut zum Funkbüro, es gibt kein böses Blut zur Beat-Boutique, überhaupt nicht, gar kein Stück. Den Wagenbau lassen wir jetzt mal raus, weil die an einer ganz anderen Stelle irgendwie jetzt sind, so, und wir haben noch gar nichts. Ey, das ist kein böses Blut, ich wünsche wirklich, dass denen das funktioniert, aber wir haben halt aus Gründen abgesagt, dorthin zu gehen, weil wir einfach denken, dass das für uns vielleicht nicht funktionieren würde, und wie Hauke schon sagt, wenn es funktioniert und das Ding richtig geil läuft, dann ey, super, voll geil, freuen wir uns total.
Richtig, und weil wir ja selbst halt auch immer noch mit der Kulturbehörde im Kontakt stehen, und der Kulturbehörde auch letzte Woche noch gesagt haben, niemand ist jetzt gerade von der Astra-Stube von uns abhängig, jobmäßig. Das sieht ja dann wiederum beim Wagenbau oder beim Fundbüro sieht es ja ganz anders raus. Da sind ja Leute wirklich davon abhängig, dass das Ding halt funktioniert und haben einen ganz anderen Druck dahinter und es muss schnell sein und es muss halt gemacht werden. Wir haben in dem Moment gesagt, ey, bevor wir jetzt so einen Schnellschuss machen und da Hunderttausende von Euros in irgendeine Bude investiert wird, die vielleicht dann in 2 oder 3 Jahren nicht mehr steht, finden wir jetzt auch nicht mehr so gut, sondern
Thema Nachhaltigkeit.
Das ist uns ein wahrhaft großes Anliegen, dass wenn die Astra-Stube irgendwo nochmal wieder stattfindet, dass sie dann so stattfindet, dass sie halt nachhaltig für mehrere Jahre oder vielleicht für ein ganzes Jahrzehnt oder vielleicht noch länger irgendwo sein kann und dass dann halt einfach Steuergelder nicht einfach so rausgeworfen werden für graue Wandfarbe.
Ja, aber es ist ja wirklich so, genau das war ja auch unser Hauptgedanke. Warum sollen wir in diese Übergangslösung reingehen, da richtig Geld reinballern, was wir natürlich nicht haben, was wir uns dann wieder von der Stadt holen müssten. Also müssten wir wieder betteln. Und wenn wir dann fertig sind damit und wir machen das Ding auf und dann sind wir da 3 Jahre, dann heißt es, ey, jetzt könnt ihr in die richtigen Kasematten reingehen und das kostet uns nochmal irgendwie 500.000 Euro, um da halt einen Club aufzumachen. Das ist einfach totaler Quatsch.
Das ist nicht nachgedacht
und einfach falsch. So.
Ja.
In unseren Augen.
So. Und wenn der Elbtower dann fertig ist, dann könnt ihr
uns. Gehen wir halt da rein.
Dann könnt ihr uns fragen.
Ey, dann gehen wir halt da rein.
So. Was mir halt aufgefallen ist bei der Georg-Elser-Halle und da, wie gesagt, es waren ja ein paar Leute aus der Branche da, wo ich dann gemeint habe, auch im Sinne der Security, niemand wird da wahrscheinlich arbeiten wollen. Ich glaube, und zwar ist ja Folgendes, der Einlass findet ja draußen statt. Und zwar gibt es einmal es soll wie eine Art Denkmal sein, weil sie haben da noch nichts gebaut, aber dieser Bereich, wo du von der Treppe zur Georg-Elser-Halle kommst, dieses komplette Dach ist so ein bisschen wie so ein Parkdeck. Aber mit den alten Bunkerelementen und dann sind die halt erhalten worden, auch mit den Einschusslöchern und sieht
aber
so
Outdoor.
Outdoor, okay. Genau. Es ist sozusagen wie ein offener Vorplatz oder ein offenes Geschoss. So, und dieses offene Geschoss habe ich dann halt gemerkt, hat so ein Problem, wahrscheinlich dann halt auch so ab November, Dezember, Januar, Februar. Der eiskalte Wind,
der ballert dich da ja weg.
Der ballert dich da so weg. Klar. Und ich habe einfach gedacht, oh, wenn die Seekuh halt da draußen steht und wenn die Kasse da draußen steht, die werden es hassen.
Ja, wahrscheinlich.
Die werden es hassen. Und was mir auch aufgefallen ist, weil es keinen Fahrstuhl dahin gibt.
Es gibt wirklich keinen Fahrstuhl dahin.
Es gibt nur den Lastenaufzug dahin.
Ja, aber du kannst als Besucherin nur laufen.
Habe ich mir gedacht, so, ich war ja jetzt bei Judas Priest und das Publikum von Judas Priest. So. wie sich das wohl darauf freut, dann Ende November so diesen Weg nach oben zu gehen. Das könnte ja auch schon geschneit haben. Apropos, ich weiß nicht, wie der Winterdienst da ist.
Das wollte ich gerade fragen. Was ist das denn? Was haben die Treppen denn für eine Beschaffenheit? Ist das Beton? Was ist das?
Das ist römisches Marmor. Ja, keine Ahnung, was das.
Nee, aber es sind nicht so Stufenelemente, wo du halt durchgucken kannst.
Es sind feste Stufen. Das müssen wir nochmal gucken, wie der Winterdienst da funktioniert.
Alter, das ist ja eine mega Strecke, Alter. Allein der arme Mensch, der das streuen muss und wegschubbern muss, Alter. Das ist ja, ich meine, Treppen von Schnee befreien ist ja die mieseste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Es gibt ja nichts Schlimmeres.
Siehst du, da bist du halt irgendwie, bist du halt Mitte 50, musst erstmal den harten Weg nach oben gehen im Oktober. Und dann bist du erst auf dem Konzert.
Ja, gut, vielleicht darf er den
lässt sich richtig voll laufen. Ja. Und dann musst du auch wieder runter. Boah, und bist ja dann noch nicht mal vom Platz entfernt. Ich meine, alleine, was das halt für ein Weg ist. Einen halben Kilometer hoch, einen halben Kilometer runter. Und dann bist du halt Mitte 50.
Ja, also im Winter und so mit Glatteis stelle ich mir das richtig schwierig vor. Ernsthaft. Vor allem da ist es ja nochmal anders wegen dem Wind und da oben ist die Kälte ja nochmal anders als unten, weißt du?
Ja.
Wie schnell so eine Treppe halt, also es regnet ein bisschen, dann wird es kalt, zack, gefroren. Also so schnell kannst du gar nicht streuen, wie sich die Leute da halt aufs Maul legen werden, Alter. Weißt du, einfach runter. In zwei Minuten.
Und auf der anderen Seite wollen sie ja auch da die Begrünung bauen. Mhm. Das heißt sozusagen, auf diesem Trampelpfad sind auch ganz viele Beete. Und ich weiß, dass es so sein wird, dass bei Konzerten diese Beete als Pinkelplatz benutzt werden.
Ja, klar, das sieht ja auch wahrscheinlich. Also da stehen ja nicht überall Securities rum.
Geht ja auch gar nicht. Nee. Du kannst ja nicht, wie teuer ist denn das, ne?
Wie viel Sekus willst du da haben?
So. Also du hast ja unten dann beim Einlass, ne? Hast du ja 1, 2, 3 Seku, Personen. Und dann bist du ja wieder oben, dann hast du ja wieder Seku. Das ist, also was da an Sekus, naja, auf der anderen Seite, ach, keine Ahnung.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Es ist, sagen wir so, bei jeder neuen Location, die halt special ist, wird man ja im Nachhinein dann sehen, was es denn da für Baustellen gibt. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja.
Aber ansonsten, Sound ist cool. Sound ist cool. Sound ist cool. Sound ist cool. Hast du noch ein Thema? Ich komme jetzt hier mit wenn
ja, hau raus, Alter. Ich hab dieses Wochenende nicht so wahnsinnig viel erlebt. Ich war nur beim
Ich war nur mit Esther Graf unterwegs.
Es war nur eine Show. Wir sind sehr viel Auto gefahren.
Ach, du hast nur eine Show gemacht?
Es war nur eine Show.
Und du bist 1200 Kilometer für eine Show gefahren?
Ich bin von Hamburg nach Berlin gefahren. Dann sind wir von Berlin nach München gefahren. Dann sind wir von München wieder nach Berlin. Und ich bin dann gestern Abend von Berlin wieder nach Hamburg gefahren.
Für eine verfickte Show. War die denn wenigstens schön?
Die Show war super. Also, 32.000 Leute, also oben ohne, ist halt so umsonst und draußen. Nee, umsonst und draußen nicht.
Das klingt irgendwie falsch, wenn du sagst oben ohne.
Ja, es heißt oben ohne Festival, weil halt kein Dach und weil es Open Air ist.
Ah.
Und es ist halt vereinsgeführt, also ne, mit ganz vielen ehrenamtlichen HelferInnen und so. Und
mit dem Awareness-Team.
Mit dem Awareness-Team.
Mit dem oben ohne Awareness-Team.
Genau. Und irgendwie Tickets kosten 25€ so. Und das war bumsvoll so. Das hat voll Spaß gemacht. Die Bühne
voll
war richtig
günstig.
Gut.
Wie viele KünstlerInnen haben die denn gehabt? Mhm. Mehr als Esther Graf?
Ja, die hatten, Headliner waren 01099. Nee, wie heißen sie denn jetzt? 01019, ne?
Beverly Hills.
Nein, die Hip-Hop-Crew. 01019 und 01099. Google mal bitte ganz schnell. Das ist peinlich, wenn man das falsch macht. 01019 oder 01099?
01099.
Guck mal, bitte.
Gibt's nicht zwei davon? Also, warte mal. 01099. 01099 Official.
Okay, gibt's auch 01019?
01019? Nein, gibt's nicht.
Dann ist es 01099. Die waren auf jeden Fall Headliner. Das sind auch sehr nette Typen, muss ich sagen. Die Show war auch echt cool. Dann hat noch Domiziana davor gespielt. Und da kann ich gleich zu kommen. Vor Domiziana haben Bibiza gespielt, die großartig waren. Das war voll schön. Und davor haben wir gespielt und vor uns waren noch 4 Acts. Und dann gab es auch eine kleine Bühne. Da haben halt so Newcomer-Acts gespielt.
Aber voll fair, dass die ja nur 25€ für nehmen.
Also, ja,
in diesem Festival-Sommer muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, freue ich mich darüber. Weil wenn du halt bedenkst, dass du teilweise für die riesengroßen Festivals mit Camping irgendwo denn schon teilweise bei 250 bis 300€ liegst, um überhaupt einfach nur aufs Festival zu gehen und campen zu können und parken zu können, dann denke ich, faires Angebot.
Das war ein super schönes Festival, so auch mitten in München. Also ich weiß nicht, ich glaube, der Platz heißt Alexanderplatz. Das ist halt ein riesen Rasengelände, was umgeben ist von vier, jeweils links, rechts, vorne, links, rechts, hinten, so riesen monumentalen Gebäuden. Also ob das irgendwie, entweder ist es Römisches Reich oder ist es Drittes Reich. Du weißt aber, was ich meine.
Ja, die liegen ja beide, relativ
sehr
nah
beieinander. Ne? Und war ja auch die gleiche Zeit und so. Und dazwischen war halt dieses Gelände und die Bühne war an einen so ein Monument halt gebaut und das war halt krass voll. So, das war, also man muss echt sagen, München hat einfach so, also München.
München hat ein Moschpit-Problem.
Nee, München hat kein Moschpit-Problem. München hat ein Schönheitsproblem. Also was da für schöne Menschen rumgelaufen sind, Männer wie Frauen, das war absurd. Also wirklich, wir saßen da, also Esther und Patrick, unser Gitarrist und ich, wir saßen da halt eben, wir haben uns die Leute angeguckt und irgendwann habe ich gesagt, so, wie kann es denn sein, dass hier so viele schöne Menschen rumlaufen und die beiden dann aussehen, es ist absurd, oder? Es war, es ist irre, wirklich. Es ist wirklich irre gewesen. Das war völlig absurd. Muss ich einfach mal sagen.
Okay.
München hat ein Schönheitsproblem. So, sau junges Publikum, so zwischen 16, Mitte 20, würde ich jetzt mal sagen. Aber hatten alle Bock. Und Domitianer, ich weiß nicht, kennst du Domitianer?
Ja, natürlich kenne ich Domitianer. Domitianer hatte doch vor 2 Jahren diesen Hit, den alle versucht haben. Diesen einen Hit, den alle versucht haben nachzuperformen.
Genau.
Und hat doch ein wirklich kinky, so ein kinky Auftreten.
Mhm, komplett.
So zwischen kinky und Manga.
Genau, zwischen, ja, so, genau. Und ich habe die noch nie live gesehen. Ich fand die auch auf Platte oder Spotify, wie auch immer, sehr langweilig, muss ich sagen. Ich fand auch den Song nicht cool, wo sie mit rauskam. Und ich habe es mir dann angeguckt. Und ich sag mal so, alle KünstlerInnen, die sie in ihrem Set gecovert hat, beziehungsweise wo sie einfach Songs abgespielt hat, wo ihr DJ einfach die Songs abgespielt hat, freuen sich auf jeden Fall über GEMA-Beiträge, über GEMA-Geld. Also die hat in ihrem Set wirklich 6 oder 7 Songs drin gehabt, die ihr DJ einfach abgespielt hat, wo die Leute halt so durchdrehen. Weißt du, dieses I don't care, ne, ich weiß nicht, wie die Band heißt, Lukuma, keine Ahnung was. Es waren halt mehrere Songs, die Leute, ne, so Party-Dinger, wo die Kids halt durchdrehen. Und dann hat es dann noch irgendwie 6 eigene Songs da irgendwie reingeballert. Und das war so belanglos, wirklich, und so uninspiriert und langweilig. Ich kann es gar nicht erzählen, wie scheiße ich das fand. Ich fand sie mit ihrer Attitude und mit ihrer Bühnenperformance mega. Also wirklich, das war cool, das war alles sehr feministisch, wie auch immer, und alles cool so. Und hat auch so 2 Boys da gehabt, die irgendwie in so ganz knappen Höschen herumgehüpft sind und so. Das war alles cool, aber musikalisch ist das, sorry, Müll. Wirklich, ich fand es so schlimm. Ich stand da und hab gesagt, so, das kann nicht sein, dass das jetzt hier gerade so gefeiert wird.
Meinst du, Deutschlands Festivals haben ein Influencer-Problem?
Sie haben ein Autotune-Problem. Ein ganz tolles Autotune-Problem. So, das war dann, das Autotune ging auch aus und dann meinte sie, nee, das kann ich erstmal nicht weitermachen. Das muss erstmal gefixt werden, sonst kann ich hier nicht weitermachen. Und ich so, Mann.
Das liegt vielleicht einfach daran, Puh. Dass er vielleicht auf Deutschlands Bühnen gerade sehr viele InfluencerInnen mit gut geschriebenen Songs teilweise herumlaufen, die aber in Wirklichkeit gar keine MusikerInnen sind. Das ist so ein bisschen wie, man möchte gerade alle MusikerInnen umerziehen, dass sie Influencer werden oder InfluencerInnen werden, damit ihre Songs sich besser zu verkaufen, aber die können dann halt auf den Bühnen wenigstens noch spielen.
Ja.
Und
ja.
Also, so habe ich das Gefühl ein wenig. Muss ja nicht unbedingt sein, aber weißt du, wer regelt?
Nee.
Spotify.
Ja, Spotify
regelt. Spotify regelt. Ja. Spotify regelt. Falls ihr in einer Band seid oder ihr auch SolokünstlerInnen seid, gibt es jetzt nämlich von Spotify die neue Strategie Marquee. Mhm. Also grundlegend, wenn man es von außen betrachtet, wird Spotify jetzt zur Bezahlplattform. Mhm. Also jetzt nicht für die UserInnen.
Sondern für die KünstlerInnen.
Sondern für die KünstlerInnen.
Okay.
Das heißt sozusagen, du bezahlst Geld, damit deine Songs so performen, wie sie vorher performt haben.
Mhm. Also, dass sie in die Playlisten reinkommen, dass sie
hoch. Nein, nicht, dass sie in die Playlisten reinkommen. Du bezahlst jetzt nicht dafür, dass du in die Playlisten reinbekommst. Du bezahlst dafür, dass Spotify das macht, was sie vorher halt auch schon gemacht haben. Oder machen sollten, was sie halt angeboten haben.
Was sie
angeboten haben ist, wenn du ein Release hast, wird es den Kuratorinnen vorgelegt. Ja. Sie entscheiden, ob der Song wert ist, in irgendeine Playlist zu kommen. Es gibt das Release-Radar. Das Release-Radar sorgt dafür, dass Menschen, die deine Art von Musik vielleicht hören, den Song in entweder in den Algorithmus reingespült bekommen.
Da kommen wir gleich nochmal zu, du fertig
bist. Und also sie in ihrer Release-Radar-Playlist halt ihren Song halt haben. Also so das, was halt Spotify vorher angeboten haben. Das wird jetzt quasi, das lässt sich Spotify jetzt bezahlen.
Okay, weißt du, wie viel?
Kannst du von bis.
Also das wollte ich gerade fragen. Also wenn du richtig viral gehen willst, dann bezahlst du 500 Euro. Geil.
Du kannst bis zu $10,000 kannst du halt.
Nein.
$10,000 ist das Maximum.
Monatlich?
Nein, nicht monatlich. Für deinen Song.
Für meinen Song?
Für einen Song.
Für einen Song?
Für einen
Song. Und was ist, wenn ich ein Album habe?
Ja, dann kannst du sozusagen für jeden Song kannst du, ich habe es noch nicht ganz genau ausgepackt, weil es ist jetzt noch nicht fertig. Mhm. Also vorher, es ist auch nicht ganz neu.
Ist so eine Beta-Phase jetzt gerade.
Ja, es ist noch nicht ganz neu. War schon in den Staaten, war das schon irgendwie, gab es das schon irgendwie, aber in Deutschland wird es jetzt halt herangeführt, dass man dafür jetzt bezahlt. Ja, also ich finde, man kann es von zwei Seiten sehen, weil dann vermischt sich nämlich das eine Thema, was ich jetzt mit dir halt über mehrere Wochen versuche halt, das erzähle ich euch gleich, aber man kann es von mehreren Seiten sehen. Ich sehe jetzt halt erstmal, Spotify lässt sich halt das Release-Radar bezahlen. Ich gehe halt einfach stark davon aus, wenn du jetzt halt einen normalen Release machst, pitch das jetzt nicht. Ist es ein bisschen so, als du hast eine neue Platte rausgebracht, gehst in den Plattenladen und sagst, ich habe eine neue Platte rausgebracht. Mhm. Ja, da hinten, siehst du die Ecke da?
Mit den Spinnweben, da kannst du es hinpacken.
Da kannst du es hinpacken. Wenn jemand fragt danach, verkaufe ich es dir natürlich.
Ja, okay.
Aber erstmal kommt es jetzt hier nicht bei den Neuheiten oder sowas mit rein. Pack's einfach da hinten hin. Soweit, nein, dahinten.
Da war der Toilette, da muss
genau,
es
da muss es und dann hin. In den Raum
genau,
da.
Genau, also nicht vor der Toilette, dann sehen es die Leute. Du musst rechts in den Raum
rein. Packst du in den Karton da rein, wir sortieren das für dich in den nächsten Wochen ein. Und ich habe mich nämlich schon gefragt, weil vorher bei diesen ganzen Oatville-Releases, die wir gehabt haben, hat der Release-Radar wundervoll funktioniert. Das heißt, man spürt das halt einfach an den Zahlen, dass das dann halt auch funktioniert. Und zwar straight vom Release springt das Release-Radar an und wird dann halt verteilt. Und jetzt gerade bei den, wann haben wir das, den letzten Oatville-Song Release? 2022 haben wir den letzten Release so. Und das ist auch okay. Und jetzt habe ich bei den Hauke von Horace Releasen nämlich gehabt, so dass das Release-Radar erstens beim ersten Song erst eine Woche später angesprungen ist, beim zweiten Song 2,5 Wochen später. Mhm. Wo ich gedacht habe, was passiert denn hier eigentlich? Warum kriegt denn halt niemand von den Leuten, die mir folgen, warum wird er nicht den nicht angezeigt? Mhm. Weil dafür folgen mir die Leute auch, um zu wissen, es gibt ein neues Release. Beim dritten Song ist gar nicht angesprungen und jetzt bei Paula legt Feuer ist der 3,5 Wochen später angesprungen. Der ist jetzt am Freitag, ist so, was ist denn jetzt passiert? So, ist der angesprungen. Und ich habe mich da mit meinem Vertrieb unterhalten und der meinte, es ist nicht nur bei dir so, sondern es ist auch bei ganz vielen KünstlerInnen so, mit denen sie halt gerade arbeiten und auch relativ viele Label kommen jetzt gerade mit diesem Marquis, was ist denn jetzt hier los? Was passiert denn hier gerade? Und das heißt sozusagen, ein Mensch von meinem Vertrieb meinte, jetzt geht eine neue Zeitrechnung los. Also so ähnlich wie bei, falls du dich noch erinnern kannst, bei Meta beziehungsweise Facebook, als Facebook 2016 oder 2015, 2016 gesagt haben, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit YouTube zusammen, wir werden zu einer Bezahlplattform eure Beiträge bekommen, nur noch Reichweite, wenn ihr dafür bezahlt. Ja. Mhm. Weil es war nämlich auch so, als wir damals nämlich Lichtblick released haben, konnte man schon Werbung schalten, aber wir haben es auf YouTube gepackt, haben, glaube ich, damals 250 oder 300 Euro raufgepackt und in Verbund mit guter Radio-Promotion hat sich das Ganze sehr organisch entwickelt und der Song wurde organisch nach oben gepumpt und man hat es sofort gemerkt. So. Ja. Und keine Ahnung, nur ein oder zwei Jahre später, als wir das Gleiche versucht haben mit der nächsten Single, hat's nicht mal, weiß ich nicht, nicht mal 5% der Reichweite bekommen, die wir halt mit dem ersten Release gehabt haben. Es war voll strange und ich habe das Gefühl, dass das ist jetzt gerade so bei Spotify so auch in diese Richtung geht. Es gibt noch mehrere Optionen, also es gibt so eine Wallpaper-Option, die kannst du noch dazu kaufen. Das heißt, bevor du als User dein Spotify aufmachst, wird dir ein Song als Wallpaper angezeigt. Ja. Egal, ob du die Musik gut findest oder ob du den nicht gut findest, musst du erstmal vorher wegklicken. Das gibt es noch. Und dann ab, glaube ich, ab 70.000 monatlichen HörerInnen kannst du auch noch Videos dazu schalten, mhm, im TikTok-Modus. Ja, halt.
Kurz, schnell. Ja, ja.
Kurz, schnell. Also Spotify entwickelt sich da in so eine Richtung, wo ich denke, aha, ich muss erstmal in mich selber hineinfühlen, ob ich das cool finde oder nicht. Mhm. Und das ist so die eine Seite. Mhm. Die andere Seite sagt so, hey, fair enough. Die haben die ganze Zeit damit gearbeitet, dass wir Bands und jungen KünstlerInnen unfassbar viel Geld in Meta-Promotion reingepackt haben, in TikTok-Promotion gepackt haben. Ich kenne auch ganz viele KünstlerInnen, die diese Bezahl-Playlisten halt, mhm, bedienen. Mhm. Das heißt, die geben dann halt irgendwie 50, 100, 500 Euro aus, um in diese Clickbait-Playlisten, ja, halt reinzukommen. Ja. Und wenn Spotify dann sagt so, ey, ihr bezahlt doch sowieso irgendwelche Fremdanbieter, um die Plays nach oben zu hauen, mhm, dann könnt ihr uns auch gleich das, mhm, Geld geben. Mhm. Mhm. Also wenn man es halt von der Seite sieht, ist es halt so, ey, bei uns wisst ihr wenigstens, dass wir das Geld halt so ausnutzen, um eure Reichweite zu stärken. Aber trotzdem hat es so einen miesen Beigeschmack. So
Geschmäckle.
Ne? Es ist komisch, ne, auch wenn du halt eine Spotify, so die Marktführenden im Streamingdienst, die den Battle halt aufbauen, indem sie halt auch die Zahlen zeigen. Mhm. Also was meinst du, was das für ein Business wäre oder wie schön oder wie entspannt alle wären, wenn Spotify nicht zeigen würde, wie oft dieser Song geklickt wird. Mhm. Wenn hinter jedem Song, den du hörst, nicht steht, 2,5 Millionen oder nur.
Was sollen denn die Festivals dann machen? Dann müssen die wieder anfangen, richtig, richtig zu bucken, um Musik zu hören. Dann müssen die ja wieder Demos hören. Ja, so ein Scheiß aber auch. Das wäre ja ganz schön schwierig.
Nee, glaube ich noch nicht mal. Ja, ich glaube, das wäre für die Festivals auch gar nicht mal so schlecht, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben ja schon Situationen gehabt, wo in der Hebebühne bei einer Künstlerin, die 2,9 Millionen HörerInnen hatte, nur 60 Leute plus 20 Leute Gästeliste da waren, weil Zahlen ja nichts aufzeigen. Und vielleicht ist aber auch gar nicht mal so schlecht, weil alles nicht so zahlenorientiert ist. Ich kann es dir halt auf jeden Fall nicht sagen. Das ist auf jeden Fall etwas, was jetzt gerade bei Spotify stattfinden wird. Und ich kann dir noch nicht sagen, was da los ist.
Hauke wird das verfolgen, ihr Lieben.
Ich werde das für euch verfolgen, weil Daniel will mich noch gerade was sagen.
Ich möchte auf jeden Fall noch was sagen, weil liebe Spotify-Leute, die ihr, ich meine, wir laufen ja bei euch, ihr hört uns ja alle. Was ist das für ein Scheiß mit der Smart-Shuffle-Funktion? Das ist ja der allerletzte Müll. Wenn ich eine Playlist habe, und ich habe mehrere Playlisten, und ich gehe in diese Playlist rein und mache einen Song an und mache meinen ganz normalen Shuffle an, so wie es vorher auch war, dass er die Songs halt in der Playlist untereinander durchmischt, ist das richtig cool, weil das möchte ich. Aber jetzt muss ich den Weg gehen und nochmal auf meinen Shuffle drücken, um halt den Smart Shuffle von fucking Spotify auszustellen, die mir einfach wahllos in meine Playlist, wo ich Songs habe, die ich geil finde, Songs reinballert, die nicht in meiner Playlist sind, die ich aber eventuell cool finden würde. Und 98% dieser Songs finde ich scheiße. Die will ich nicht hören. Das macht mich kirre. Und wie lange ich gebraucht habe, ich musste googeln, verfickte Scheiße, warum das so ist, warum mir Songs in meine Playlist gespielt werden, die ich erstellt habe, die da nichts drin zu suchen haben, finde ich zum Kotzen. Mich nervt dieser Schritt, dass ich immer wieder einmal auf Shuffle drücken muss. Kotzt mich total an.
Weißt du was?
Möchte ich sagen.
Ich werde dafür später bezahlen, damit der Smart Shuffle bei dir anspringt und mein Song bei dir läuft.
Ja, aber ich stelle den Smart Shuffle ja aus.
Ja, aber viele Leute stellen ja den Smart Shuffle nicht aus.
Ja,
genau,
aber
das ist der Punkt.
Ja, aber das ist doch scheiße.
Wo Streams halt generiert werden.
Ja.
Also Streams werden halt.
Aber auch so heimlich haben die das gemacht.
Ja.
Ich hab keinen Anruf von Spotify bekommen.
Wer weiß, ob das jemand Menschliches gemacht hat, sondern nicht eine KI.
Ja, was mir auch egal. Ich find's scheiße. Sagen wir es einfach, wie es ist.
So. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen auf Instagram, die dafür sorgen, dass junge KünstlerInnen und junge Bands, dass denen halt mal gesagt wird, was hier so läuft, ne? Und wie das so richtig geil laufen kann. Sagen wir so.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Mein Instagram sagt mir jetzt des Häufigen: Hallo Hauke, du bist ein Künstler, du machst Release und wir merken, dass du bei Spotify besser abschneiden könntest. Mhm. Also bekomme ich ganz viel Werbung von irgendwelchen Leuten, die mir Clickbait-Scheiße verkaufen wollen, damit meine Zahlen halt besser aussehen. Das heißt sozusagen, jede fünfte oder sechste Werbung ist eine Spotify-Werbung.
Okay.
Oder Menschen, die mir sagen, wie ich meine Karriere richtig aufbauen kann, damit es mal so läuft mit meinen Traum-Gigs.
Ja.
Eine dieser Seiten ist, ich sag mal den Namen, den Klarnamen, weil wenn die jetzt hier öffentlich sind, dann kann ich auch mal sagen, dass die Klangfabrik Studios, also High-End Studios for Handmade Music und Recording Studios near Frankfurt, Germany, da habe ich auch so ein Stuff halt reingespült bekommen in meine Reels und ich mach mal einen an. Das ist mein allerliebster, weil wir, wo ist er? Ich, hier, oh.
Eine Blasmusikband hat mir gerade mitgeteilt, sie hat eine funkelnagelneue neue PA gekauft für 20.000 Euro, um mehr Gigs zu kriegen, geilere Gigs zu kriegen. Nein, wie kommt ihr da überhaupt drauf? Kümmert euch erstmal um euren Insta-Auftritt und wenn ihr nämlich da Gas gebt, dann werdet ihr gesehen, dann werdet ihr gebucht auf die gescheiten Bühnen, auf die großen Festivals, wo dieser ganze Bums sowieso schon steht, den ihr euch da angeschafft habt.
Oder
zu Hause recorded, bewegt euch nicht so viel vor dem Mikrofon. Checkt am Anfang.
Ja, die machen dann so.
Warte, wenn ihr euch einen Urlaub bucht, geht ja. Du kannst entscheiden, wie viel Kohle du mit Spotify verdienst. Mach also bloß nicht diesen Fehler bei der Wahl von deinem Vertriebspartner. Hey, ich bin Marvin von Klangfabrik Studios. Wir helfen Musikern dabei, die Musikwelt ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann folg uns.
Ja.
Bezahl ganz viel Geld an uns.
Alles erreicht und ausgereizt, was geht. Wir sind so krass unterwegs und nichts geht mehr. Ey, das höre ich von so vielen Bands. Das ist wirklich erschreckend und das ist einfach so maximaler Bullshit, weil komischerweise kommt das immer von Künstlern, die eigentlich in ihrer Szene am allerwenigsten erreicht haben und sich einfach nur ihre Scheiße schönreden. Ja, mir mit 1000 Follower spielen 10 Gigs im Jahr, wo ich mir denke, was ist das denn? Für Musikern angesprochen, die Angst haben, ins Studio zu gehen, Angst haben, Fehler zu machen, in der Produktion zu versagen, braucht ihr nicht.
Wenn
ihr der Song ist fertig und kommt demnächst raus und macht vorher natürlich ordentlich Werbung dafür, dass es am Tag des Releases von ganz, ganz vielen Leuten gestreamt wird. Eins kann ich dir versprechen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Du musst auch nach deinem Release richtig weiter viel Werbung ballern. Ja,
viel Werbung ballern,
ja.
Also, ne, also anhand des Real kannst du dir vorstellen, ne? Und wenn du dir diesen netten jungen Mann hier ansiehst.
Ja, ich habe ihn gesehen, er ist überhaupt nicht nett. Er sieht unfassbar unseriös aus und dem würde ich nicht mal eine Cola abkaufen.
So, ich weiß nicht, warum die mir geschrieben haben, aber die haben mir geschrieben. So von alleine. Ich hab die nicht mal geliked oder so, die haben mich geschrieben. Und zwar, hi Hauke, Dirk von den Klangfabrikstudios hier. Ich habe gerade mal in Paula legt Feuer reingehört. Stark Nummer und geht massiv nach vorne. Finde ich echt geil. Hast du schon weitere Pläne für neue Aufnahmen in 2024, 2025? Grüße Dirk. Das war Mittwoch um 10.10 Uhr. Ja. Ich habe ihm nicht geantwortet. Und deshalb hat er Mittwoch um 16.04 Uhr geschrieben, bist du hier noch aktiv?
Nein, ich habe keinen Bock mit dir zu schreiben, du Idiot.
Da habe ich geschrieben, hi Dirk, danke für die lieben Worte und deine Anfrage 24 steht der VE-Plan schon und 25 geht's auch schon wieder mit meiner Hauptband in Songwriting beziehungsweise für andere Künstlerinnen und Ideengeber ins Studio. Blöd gefragt, kennen wir uns oder kennen wir uns nicht? Also ich habe dann vielleicht gedacht, vielleicht ist es ja so, dass man über irgendwas, über einen Gig oder so, vielleicht ist er mal aufgetaucht und hat, ne, so wie Hauke, bla, so von Studio zu Musiker, also kann ja sein, dass man sich halt irgendwo kennt. Nicht, dass ich wüsste, hat er geschrieben, eure Absichten sind echt bemerkenswert. Man sieht, dass ihr ein klares Ziel vor Augen habt und bereit für Veränderungen seid. Oh Gott. Jetzt bin ich aber neugierig. Was habt ihr dafür bisher unternommen, um eure Ziele zu verwirklichen? Oh. Und dann war es mir schon vollkommen klar.
Das ist so ein Dude,
der jetzt dafür sorgt, dass ganz viele Bands wahrscheinlich angeschrieben werden oder Künstlerinnen angeschrieben werden, die so unter 2.000 bis 3.000 Followerinnen sind bei Instagram, wo sie halt abchecken, wer fällt denn da gerade auf diese Masche rein? Und
Wer geht in unser Spinnennetz?
Total. Und wo wird hier gerade mit Träumen gedealt? Weil das ist ja im Grunde genommen, ne, sage ich jetzt auch ganz dieses Wort Traum.
Ja.
Weil wenn du eine Künstlerin bist oder wenn du eine Band hast, dann ist ja auch, ne, Rock am Ring. Du willst einmal Rock am Ring spielen oder Hurricane Festival oder zumindest irgendwie in so einer großen Location oder jemanden supporten oder zumindest mal eine Tour haben. Das ist so ein Traum. Und das sind so Traumfänger. Die dealen halt einfach damit, dass sie, deine Needs halt irgendwie abgreifen. Und dann war es so, dass ich geschrieben habe, nachdem ich gecheckt habe, worauf das Ganze hinausgeht, schön, dass das Konzept hinter diesem Projekt von außen ersichtlich ist. Aber deine letzte Frage differenzierter stellen. Jede Künstlerin sagt bestimmt, ich gebe alles für meine Kunst. Und deshalb, ich meine, ne, hat er geschrieben am Samstag, ich meinte, wie genau euer Vorgehen ist, um an eure Traumgigs zu gelangen.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich halt gemerkt, so alles klar, weißt du was, ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, wenn mich irgendjemand anruft von irgendwelchen Firmen oder so, dann verarsche ich die halt auch ganz gerne und mal gucken, wie kann man das Ganze mal ausreizen. Habe ich ihnen geschrieben, ja, gerade geht hier alles drunter und drüber, weil wir das mega Glück hatten, über mehrere Hamburger Fördertöpfe zu einem beträchtlichen Zuschuss für die nächste Platte zu kommen. Ich habe erstmal gesagt, so, ich habe ein bisschen Geld.
Ja.
Ich habe keinen Zuschuss bekommen, aber ich habe erstmal ein bisschen gesagt, ich habe jetzt Geld. So. Und jeder rät einem was anderes. Das Rät habe ich übrigens extra falsch geschrieben. Das habe ich mit D geschrieben, damit er denkt, ich bin ein bisschen doof. Wir müssen uns aber selber gerade voll justieren, ohne IE. Mhm. Aber was willst du denn machen, ne? Ah, das ist doch was Tolles. Glückwunsch. Ihr seid grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Habt ihr denn Bock, dass wir das Ganze mal in einer kostenfreien Projektanalyse mit einem unserer Experten anschauen? Das ist das Letzte, was ich halt gerade habe. Und da frage ich dich, wie kann ich das Spiel jetzt weiter fortführen?
Genauso wie du es jetzt gemacht hast. Du musst wirklich tu ein bisschen dumm. So, tu ein bisschen dumm, aber versuch irgendwie alles aus ihm rauszukitzeln an Infos, die du bekommen möchtest. Ich möchte vor allen Dingen wissen, ist dieses Ding wirklich kostenlos? Und was? Und wenn es kostenlos ist, ob ich dann danach trotzdem was bezahlen muss, weißt du, wenn ich was anderes machen möchte.
Ja, ich möchte ja generell super nervig sein. Ja, also jetzt bekommt ihr es ja da draußen mit. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ja, ja. Vielleicht geht das ja über mehrere Wochen.
Oh, das wäre witzig, ja.
Also vielleicht sogar mit einem persönlichen Anruf hier, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt gerade mit meinem Management Daniel Hüttmann hier, der total
geil.
Jetzt auch. Die Frage ist halt einfach, wie könnte man das machen, dass die halt in der Show sind, so wie bei diesen Überraschungsanrufen, die man damals im Radio gemacht hat. So, hallo, hier ist Paul Panzer und ich wollte mal fragen, kann ich meine Katze frittieren, die sie da verkaufen? Keine Ahnung. So, ne? Oder ist das illegal, wenn man sozusagen diesen Anruf dann mit aufnimmt, die verarscht und dann sendet?
Weiß ich nicht, müssten wir googeln, müssten wir rausfinden, aber ich glaube, du musst deine Stimme verfremden. Das auf jeden Fall. Die Stimme musst du auf jeden Fall verfremden, da bin ich mir relativ sicher. Und wir dürfen kein Bild von ihm irgendwo posten. Das dürfen wir auch nicht. Da bin ich mir auch relativ sicher.
Also das liegt mir jetzt als feste Aufgabe. Okay, du hast vollkommen recht. Die Frage ist erstmal, ich gehe jetzt erstmal ein, was, wirklich kostenlos? Da bin ich ja mega entspannt. Was braucht ihr denn von mir an Informationen?
Voll geil, ja, genau so.
Dann ist das Nächste, was ich jetzt schreibe.
Und dann geht's halt weiter, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Ja, lass, schönes Projekt. Schönes Projekt.
Die Idioten.
Ja, finde ich.
Entschuldigung, meine ich gar nicht. Ich finde es ja voll toll, dass ihr mit 2000, dass ihr mit euren 2500 Followern den Menschen suggeriert, dass sie erstmal im Prinzip scheiße sind, wenn sie sich nicht an euch richten.
Ey, wie ich sowas hasse, die spielen einfach mit den Träumen, mit den Wünschen und mit den Needs von kleinen Künstlern und von kleinen Bands. Und es wird genug davon geben, die genau auf diese Masche reinfallen und denken, ja, das ist ein cooler Typ und der will mir helfen und bla bla. Und im Endeffekt ist es ihm scheißegal. So juckt ihn null, der findet die Mucke nicht geil, das juckt ihn halt nicht. Und er will einfach nur Kohle machen. So. Und das finde ich das Eklige an der ganzen Geschichte auf jeden Fall.
Und dann zitiere ich Nils Bodenstedt, das Management oder das ehemalige Management oder ein Teil des Managements von Zoe Wees, die gerade Coldplay supported hat, was ich in Deutschland, wo ich gedacht habe, wow. Ich weiß aber, dass sie zum Beispiel Coldplay gar nicht kannte. Habe ich mal gehört. Und das Management gesagt hat, was, du kennst Coldplay nicht? Wieso sollte ich? Das finde ich aber schon ziemlich nice und ziemlich.
Finde ich aber gut.
So, finde ich auch richtig.
Warum?
Okay. Ist egal. Auf jeden Fall, Nils hat jetzt gerade seine eigene Piano-Platte irgendwie released und ich fand halt schön, dass er gesagt hat, zu der Frage, was er jungen KünstlerInnen rät, wenn es in Bezug auf Business, mit was für Leuten sie sich umgeben sollen. Und er gesagt hat, ja, im Prinzip ist es eigentlich das beschissenste Haifischbecken, in dem du halt herumschwimmen kannst. Und du hast immer das Gefühl, dass irgendjemand anderes mit so einer Möhre an der Angel vorne steht und meint, das ist immer die geilste Möhre. Und oft ist es halt so, man rennt halt immer der nächsten Möhre hinterher und verstrickt sich in solchen Sachen. Eigentlich brauchst du, er meinte, du brauchst irgendwie 5, 6 Leute, denen du halt wirklich vertrauen kannst. Und das ist halt auch so der Punkt. Weil ich weiß, solche Menschen hätten mich vor 10, 15 Jahren hätten mich auf jeden Fall erreicht.
Ja, wahrscheinlich.
So, so eine Nachricht hätte mich auf jeden Fall erreicht und er hätte gesagt so, oh geil, da ist jemand, der mir helfen will, da ist jemand, der meine Musik gut
ich
findet.
Ich kenne ihn zwar nicht, aber er ist ein sprechendes Kamel, das möchte meine Kreditkarteninformation haben, das halte ich für fair, Homer Simpson. Aber genau so ist es, genau, es ist ein typischer Homer Simpson, der vom Laptop sitzt, irgendwie im Internet surft und dann sagt, oh, ein sprechendes Kamel möchte meine Kreditkarteninformation haben.
So, genau, und dann ist da Kai Müller aus Kösfeld, der mit seiner
No-Exit-Band, Punk-Band
dann da steht und einfach Bock hat auf ein cooles, weiß nicht, der einfach einen Traum hat und nicht die Kontakte hat oder weiß, wie dieses Business funktioniert oder auch vielleicht, wie dieses Business nicht funktioniert und rennt dann halt diesen Menschen hinterher und schmeißt denen halt für die immer gleichen Informationen halt das Geld in den Rachen.
Naja.
So. Ist halt, Musik ist halt ein verficktes
Haifischbecken
und es ist auch eine Wundertüte. Man kann nicht sagen, warum das so ist. Man kann nicht sagen, warum das so ist, dass Fjord monatliche 20.000 HörerInnen haben, aber trotzdem die Fabrik ausverkaufen und manche KünstlerInnen, die 8 Millionen Streams, 8 Millionen monatliche HörerInnen haben, noch nicht mal schaffen, irgendwie
60 Leute zu ziehen.
So. Es ist halt einfach ein verficktes Haifischbecken. Im besten Falle bist du einfach gut. Im besten Falle bist du einfach ein guter Musiker.
Ja, stimmt. Oder du bist ein wunderschönes Label oder du bist eine gute Booking-Agentur oder du bist eine gute Band und denkst dir, irgendwas läuft in Hamburg, aber seit Jahren nicht so richtig. Also wenn dieses Reeperbahn-Festival ist, weiß ich nicht. Haben die Clubs, die beim Reeperbahn-Festival mitmachen, irgendwie gar keine Chance, Konzerte zu machen? Da kommt keiner hin. Die Förderung vom Reeperbahn-Festival ist auch schon jahrelang eingestellt worden, gefühlt, für die Clubs, die nicht beim Festival mitmachen. Und kleine Hamburger Bands, große Hamburger Bands haben auch die Chance gar nicht, auf dem Reeperbahn-Festival zu spielen. Was können wir denn da machen?
Wahrscheinlich könnten wir selber ein Festival machen. Und stell dir mal vor, es wäre so, dass wenn du zu uns kommst zum Festival, dann kaufst du auch nur die Karten für die Band, die du sehen willst. Und wenn es ausverkauft ist, dann ist es halt ausverkauft. Und du musst aber trotzdem nicht diesen Grundpreis bezahlen.
Richtig. Und vor allen Dingen musst du auch keine cooleren Leute, also angeblich cooleren Leute an deiner Schlange an dir vorbeilaufen lassen, die so geile Delegates-Bänder haben, die überall reinkommen, obwohl es schon ausverkauft ist. Das musst du halt auch nicht mehr machen. Das ist völlig irre.
Jetzt stell dir mal vor, das klingt ja total crazy. Und dann ist das noch so ein nices Festival, was auch wirklich so einen coolen Club ist, der auch einen relativ nice Namen hat. Komm, sag's doch einfach.
Ja, also Leute, es gibt am 19.09., wo auch das Reeperbahn-Festival stattfindet, gibt es ein neues kleines Festival in Hamburg. Das wird organisiert oder gemacht von ganz vielen Hamburger Labels, von ganz vielen Clubs. Da ist das Hafenklang dabei, die MS Heidi ist dabei, das Zeitstrafe-Label Grand Hotel van Cleef, wie sie alle heißen, haben sich zusammengetan und haben sich gedacht, ey, wir machen jetzt mal was Geiles, uns nervt das alles, wir machen jetzt mal was für Hamburg. Und das Ganze heißt auf Instagram zumindest ein Treffen Hamburg. Und die haben ein Festival gemacht und dort spielen Bands wie Leto und Kommando Kant und Palia und Matze Rossi spielt und Mintmein spielen und Gott weiß, wer da noch ist. Es ist in verschiedenen Locations, es ist im Hafenklang, es ist im Goldenen Pudelclub auf der MS Stubnitz und auf der MS Heidi. Und das finde ich mega gut. Das finde ich total geil. Auch in ihrem Insta-Post kann sich jeder mal kurz durchlesen. Wird auch so ein klein wenig auf das Reeperbahn-Festival geschossen, was ich gut finde. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Idee. So, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr auch gemacht mit unserem kleinen Festival, also im Kleinen, in der Astra-Stube. Und
Vor zwei Jahren.
Und es hat ja funktioniert. Und ich finde es super großartig, dass das in Hamburg passiert. Und ich möchte, dass da alle hingehen. So, also ich werde da auf jeden Fall hingehen, definitiv, wenn ich dann nicht woanders bin. Aber ich glaube, ich bin zu Hause in Hamburg. Und dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg. So, und da müssen nächstes Jahr mehr Clubs mitmachen, da müssen nächstes Jahr mehr Bands mitmachen, da müssen vielleicht auch mal ein paar Speaker mit dabei sein, wie es auf dem Reeperbahn-Festival ist, dass man einfach so eine Indie-Veranstaltung macht, abseits des Reeperbahn-Festivals. Und alle Clubs, die nicht mitmachen beim Reeperbahn-Festival, wie zum Beispiel auch das Logo zum Beispiel, was ja auch nicht beim Reeperbahn-Festival mitmacht, oder halt auch das Fundbüro etc. pp., dass die da alle mit dran teilhaben und dass man das Ganze einfach größer macht. Und es ist ein sehr geringer Vorverkaufspreis auf jeden Fall und die Einnahmen gehen halt direkt an die Bands, sobald die Clubs ihre Unkosten haben. Also da ist auch ganz klar offengelegt, wer wo wie was an Geld bekommt, was ich total cool finde. Und das ist absolut unterstützenswert und ich finde das großartig. Wollte ich mal ganz kurz gesagt haben.
Finde ich auch gut.
Das finde ich sehr schön. Und wo wir gerade bei Musik sind, wir haben eine wunderbare Playlist.
Richtig.
Die da heißt Astrakulare Nachtasyl.
Astrakulare
Nachtasyl.
Ja, richtig. Ich hatte jetzt auch einfach gesagt, ja, und das ist am 19., ne? Das ist am 19. Und wenn ihr am 18. nichts vorhabt, das ist, ich habe gehört, ne? Torben Meyer, ja, der Erfinder des Buckersaufens, ja, wird nicht beim Reeperbahn-Festival dabei sein.
Nein.
Doch.
Warum?
Hat er gesagt.
Ja.
Ne? Kein Bock.
Ist zu alt.
Nee, hat einfach gesagt.
Nee, verstehe ich total.
Er hat gesagt, kein Bock.
Ja.
Er hat mir dann so ein Bild geschickt und zwar machen die ein riesengroßes Banner,
ja,
wo dann über den Kiosk 2000 dann irgendwie Bookersaufen Reloaded hinkommt,
ja,
mit so einem Banner.
Ja.
Aber er wird nicht da sein. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe so viele hässliche Fotos von dir.
Ja.
Wenn du nicht da bist, werde ich Flyer machen lassen, so, ja, Aufkleber,
ja,
wo einfach nur draufsteht, wo ist Torben Meyer?
Oh, das finde ich gut.
Ja. So, am Mittwoch ist nämlich Bookersaufen.
Aber das Bookersaufen wird trotzdem stattfinden, nur ohne ihn,
ja,
wahrscheinlich.
Richtig. Und, ja, wenn ihr nach dem Bookersaufen nichts zu tun habt, weil dann spiele ich nämlich auch für umsonst in der alten Liebe.
In der alten Liebe?
Ja.
Ja, guck mal an. Ne,
sollten wir eigentlich im Zwick spielen?
Ja.
Findet nicht statt.
Ja.
Aus Gründen,
ja,
sind wir in die alte Liebe gegangen. Und wenn ich dir sage, was wir dafür bekommen, dass wir in die alte Liebe gehen, wirst du sagen, das hättet ihr als Muse, hättet ihr das nicht bekommen beim Reeperbahn-Festival. Es gibt auf jeden Fall mehr als einen Kasten Bier.
Ja, sehr schön.
So.
Ich bin tatsächlich beruflich dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival.
Ja, ist so.
Ja, ich bin mit Esther Graf am Samstag auf dem Reeperbahn-Festival und wir spielen auf der Thomann-Bühne.
Wo ist denn?
Ja,
geh mal davon aus, dass diese Thomann-Bühne.
Die gab es letztes Jahr schon. Ich weiß nicht, wo sie
war. Die wird auf dem Heiligen Geist Infield sein.
Ja, das kann bestimmt sein.
Das,
ne,
ist so eine.
Ja, ja. Das,
ja, denk ich mal.
Ja.
Also, weil, wo soll,
ey, solange
sonst
wir nicht
sein
in der Sparkasse spielen, ist mir das scheißegal.
Ihr könnt auch vorbeikommen. Ich mache nämlich auch am Donnerstag, machen wir bei unserem Lieblingskiosk Menschen, und zwar an der Davidsstraße, ja, weil unser Pianist, also in dem Gebäude gewohnt hat und Mustafa hat so einen Kiosk mit einer Bühne, mhm, und mit einem Tresen drinne, mhm, machen wir so drei halbstündige, kommen auch bei Mustafa soll was los sein, okay, Gigs.
Finde ich gut.
Kommt doch vorbei, spielt doch einen Song.
Können wir leider nicht, weil ich bin Mittwoch, Donnerstag, Freitag mit Großstadtgeflüster unterwegs, da, weil,
ja,
die Tour schon anfängt und ich bin Samstag dann morgens wieder in Berlin und fahre dann mit Esther samstags nach Hamburg wieder zurück und dann machen wir.
Ja, dann hast du doch schon gesagt, wo du bist.
Ja, stimmt.
Du bist doch nicht da.
Nee, dann bin ich ja gar nicht da.
Du bist gar nicht da.
Ach, das ist ja scheiße.
Und deshalb gibt es nämlich eine Playlist.
Astrakulare Nachtasyl heißt diese Playlist.
Auf der wir immer schöne Songs packen.
Ja, das machen wir. Und ich habe eine neue Künstlerin für mich entdeckt, die mir von der lieben Esther vorgeschlagen worden ist. Die gute heißt Holly Humberstone. Und da wünsche ich mir zwei Songs drauf. Einmal Scarlet und einmal Into Your Room. Dann habe ich eine Band entdeckt, beziehungsweise wurde mir auch gesagt, Bunt. Sagt ihr das was?
Bunt statt Braun. Nein.
Nee, einfach nur Bunt. Und da wünsche ich mir den Song Trippen. Und das wollte ich mir schon die ganze Zeit wünschen, die Band Blumengarten. Eine wunderbare Band, bitte checkt die aus und seht sie vor allen Dingen live. Da wünsche ich mir noch Nie wieder normal von.
Die haben auch von Deichbrand gespielt.
Ey, ich habe die jetzt zweimal oder dreimal diesen Sommer gesehen und es ist großartig. Also wirklich, das macht live so einen Bock. Das ist wahnsinnig toll. Wirklich. Auch eine unglaublich süße Band, unglaublich tolle Crew. Das ist alles so Herzchenaugen und so. Ganz toll.
Ich war in der letzten Woche in meiner alten Heimat für 2-3 Tage und bin mit dem Auto gefahren, OKF, Ortskontrollfahrt. Mhm. Und ich habe den Move gemacht, bei der OKF Songs spielen zu, also nach Songs zu suchen, die ich damals gehört habe.
Also nur Creed. With arms wide open.
Und Stained. Creed, Stained.
Ja.
Und Limp Bizkit. Das waren die drei, die hier Puddle of Mud auch.
Ja, genau,
nein, die guten Sachen.
Ja,
also die jetzt immer noch gut sind, die ich mir immer noch hören kann.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, wie gut eigentlich von der Machine of God, von Smashing Pumpkins, Stand Inside Your Love ist.
Ja, mega.
Den habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Und als ich den gehört habe und dann die alten Strecken gefahren bin, habe ich ein bisschen Pippi in die Augen bekommen, weil es ein unfassbar guter Song ist. Und wo ich dann gedacht habe, wann ist denn da der Punkt gekommen, dass ich Smashing Pumpkins nicht mehr cool gefunden habe oder
gab's
nicht mehr geil?
Nicht.
Ja, doch. Nee, irgendwann. Es war irgendwann so, oh, keine Ahnung, oh, Smashing Pumpkins, weiß nicht. Aber nach diesem Song habe ich gedacht, so, oh, jetzt habe ich Bock mal wieder live zu sehen. Und da ich dann auch mal wieder lineares Fernsehen gucken konnte, habe ich mir die Show von Ina angeguckt, Inas Nacht, und bin da auf ihre neue Lieblingsband gekommen und die heißt Uche Yara. Die haben da gespielt und da habe ich gedacht, so, Alter, Ina, was du für geilen Indie-Hardcore-Punk-Scheiß hörst. Und Uche Yara ist eine Solokünstlerin, die aber irgendwie so Idols-Riffs bedient und trotzdem so ein Feel-Good-Summer-Hit mit WWW She Hot gemacht hat. Okay. Du musst dir diesen Song anhören. Ja. Du denkst halt, also das ist, was für ein wirklich, wirklich guter. Das ist mein Sommerhit.
Okay.
WWW She Hot. Okay. Bitte anhören.
Alles klar.
Jeden Morgen.
Gut. Machen wir.
Ja, das war jetzt mal eine lange. Heute haben wir eine Folge.
Heute haben wir eine lange Folge.
Ja, heute, nee, wir haben generell eigentlich die letzten Male schon ziemlich lange Folgen gemacht, aber heute habe ich das Gefühl, dass wir einen relativ guten Inhalt hatten.
Ja. Wir haben immer einen guten Inhalt.
Ja.
Ja. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Und habt noch eine ganz tolle Woche. Genießt das Wetter. Ich weiß nicht, wie es Donnerstag jetzt ist, wenn ihr das hört, aber jetzt regnet es gerade.
Genießt Regen, genießt Hagel.
Genießt
Regen. 8, ja. Minus 4 und 30 Grad.
Ja, bitte, macht das. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Es ist vorbei. Tschüss, bis nächste Woche, mein Herz. Es ist vorbei, tschüss, geht zurück an den Herd, bevor der Milchreis überkocht und du den ganzen Tag dann Kohldampf schiebst. Es heißt goodbye. Bevor der Milchreis überkocht und du den ganzen Tag am Kohldampf schiebst, es heißt goodbye.